Nach der Übernahme des Marstalls durch das Bauhaus beginnen die Studenten, das Gebäudeinnere neu zu gliedern und als Werkstatt einzurichten. Es entstehen zwei große Haupträume. Sie stehen nun im ersten dieser Räume. Er ist der eigentliche Werkstattraum der Bauhaustöpferei. Hier waren 6 Töpferscheiben hintereinander an einem langen, durchgehenden Balken montiert. Die Bauhausschülerin Eva Deutschbein-Oberdiek erinnert sich an die Werkstattsituation.
In der Werkstatt saß ziemlich hinten an der Wand Lindig. Er war der geborene Töpfer. Eigentlich hatte er Bildhauern gelernt, aber um Bildhauer zu sein, muss man wohl eisenhart und fanatisch sein. Beides war Lindig nicht. Er drehte mit unglaublich feinem Gefühl sehr dünnwandige Gefäße, die eigentlich wie geblasen aussehen oder wie in Metall getrieben. Jede Form war bis zum Äußersten getrieben, was das Material noch tragen konnte. Bei den Teekannen glaubte man, die müssten einsinken, aber sie taten es keineswegs. An der Scheibe vor ihm saß die Friedländerin, Marguerite F., geboren in Lyon. Schwarz, intelligent, von wahnsinnigem Fleiß. Sie drehte sehr gut und dünn, aber man konnte ihre Töpfe nie als friedländische erkennen. Es war immer Lindigs Zartheit, noch etwas zarter und steiler. Dann kam Bogler. Der war nun wieder der geborene Nicht-Töpfer. Seine Intelligenz war ihm im Wege. Er sagte, was soll ich eine zur Vollendung getriebene Form nochmal mit der Hand machen? Sie kann nur schwächer werden. Also schloss er messerscharf, dass man die Teekanne als Hochform in ihre Bestandteile zerlegen kann und dann in Gips gießen. Das tat er und je nach der Zusammensetzung entstanden 6 oder 8 verschiedene Teekannen. Damit hatte er als einziger bisher den Schritt vom Handwerk zur Industrie vollzogen, in vollkommener Logik. Das Ergebnis war sehr elegant, aber zu kühl. Dann kam ich. Ich war immer froh, wenn ich die Order bekam, 100 Becher für den Brand zu drehen. Das war doch nützlich. Was ich mochte, ging ja eben nicht. Und wenn ich mich anpassen wollte mit freiem Schaffen, dann kam Marx vorbei und sagte, das ist ja eine Kanne wie ein überkandidelter Kümmeltürke. Bloß ein paar Mal ist wirklich was gelungen. Ein Milchtopf, den ich dann brettweise machen musste. Vor mir saß Burri, ein Schweizer, von Beruf Maler, kein Töpfer. Er war wohl der rechtschaffenste und geradeste von uns allen, aber seine Töpfe hatten kein rechtes Gesicht. Vor ihm saß noch Hübner, der war nur in Dornburg, um ungestört Klarinette üben zu können. Burri sagte manchmal zu ihm, wenn Sie qualstern wollen, qualstern Sie jetzt, nachher will ich schlafen. Dann war noch eine Zeit lang Wildenhain da, ein Sachse. Ich habe gar keine Vorstellung mehr von dem, was er machte. Und da trat Hinterberger in die Werkstatt ein. Übrigens konnte er in 14 Tagen besser drehen als wir alle, außer Lindig. Aber das Zeug war so schrecklich, dass er dann bald verschwand. Dann war noch eine richtige Gräfin Grote da, nüchtern, bescheiden und tüchtig, die sich dann tatsächlich auf ihrem Gut selbstständig gemacht haben soll. Von ihren Sachen weiß ich nichts mehr. Ach, dann war noch Renate Riedel da. Sie war ein tolles Mädchen, hätte eigentlich besser in die jetzige Zeit gepasst. Sie hatte irgendwo in Bayern schon etwas drehen gelernt mit folkloristischem Einschlag, den sie auch nicht ablegen wollte. Überhaupt hatte ich einen geheimen Respekt vor ihr, weil sie sich um keinen Preis dem Geist des Ortes verschreiben wollte, dem wir alle erlegen waren. Das sind sie wohl alle. Löber war noch da, ein Pastorensohn, der seine Möbel im Geiste der Wohnmaschine selbst baute. Von seinen Fähigkeiten weiß ich nichts mehr.